HR-Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Sicherheit ist ein zentrales menschliches Bedürfnis. In der Funkkolleg Folge 17 geht es jetzt um Sicherheit, wie sie durch frühe Bindungen entsteht. Regina Oehler beschreibt, was Menschen sicher macht und was die Psychologie dazu erforscht hat. Auch welche Auswirkungen zum Beispiel ein Krieg wie der in Syrien hat.
Sie fragen mich natürlich jetzt als Psychoanalytikerin, dass es ja auch eine äußere Situation gibt, wenn wir die Bilder von Aleppo sehen. Das sind natürlich äußere gesellschaftliche Situationen, die furchtbar sind, wo sich eben auch ein Kind nicht sicher fühlen kann. Aber als Psychoanalytikerin oder auch als empirische Entwicklungsforscherin wissen wir, dass ein basales Gefühl der inneren Sicherheit sehr davon abhängt, wie wir durch die wichtigsten Personen auf dieser Welt empfangen werden und was unsere ersten wiederkehrenden Beziehungserfahrungen sind im ersten Lebensjahr.
Was macht Menschen sicher? Um zu selbstbewussten, einfühlsamen, konfliktfähigen Erwachsenen zu werden, brauchen Kinder erst einmal äußere Sicherheit. Und sie brauchen von Anfang an enge, verlässliche Beziehungen zu anderen Menschen.
Übrigens keine ideale Mutter, sondern nur eine empathische, wir nennen das genügend gute Mutter oder Vater. Also es muss die Erfahrung machen, dass sein Gegenüber in der Lage ist, über die menschliche Empathie sich in den seelischen Zustand des Kindes einzufühlen, es zu verstehen in seiner Eigenständigkeit, in seiner Eigenart, in seinen charakteristischen Temperamentsmerkmalen und so weiter und darauf in einer einigermaßen adäquaten Art zu reagieren.
Sagt Professorin Marianne Leutzinger-Bohleber, eine international renommierte Forscherin, die lange Jahre als Direktorin das Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt geleitet hat. Wir Menschen sind biologisch auf Bindung gebucht und brauchen sie für unsere Entwicklung wie die frühe Milch. Damit sich diese Erkenntnisse aber in der Fachwelt durchsetzen konnten, waren anscheinend grausame Experimente nötig, Experimente mit Rhesusäffchen. Man glaubt es heute kaum, aber Mitte der 1950er Jahre waren viele männliche Wissenschaftler davon überzeugt, alles, was ein Säugling braucht, ist genügend zu essen und zu trinken und vielleicht auch noch die richtige Außentemperatur. Der junge amerikanische Psychologe Harry Harlow war dagegen überzeugt, da muss mehr dazukommen, da muss auch noch die Liebe dazukommen. Das Wort Liebe verwendete er tatsächlich. Um das zu zeigen, ließ er Affenbabys in Isolation aufwachsen, lediglich mit einer Drahtmutter als Gesellschaft, einem Gestell aus Draht, an dem sich der kleine Affe seine Nahrung holen konnte.
Diejenigen Rhesusaffen, die getrennt, also völlig isoliert aufgewachsen sind, haben tatsächlich negative Entwicklungen gezeigt in all diesen Bereichen. Wenig Lernfähigkeit, weniger Problemlösefähigkeit, schwieriges Sozialverhalten und vor allem sehr große Schwierigkeiten in der Regulation ihrer Gefühle. Plötzlich sehr intensive Angstreaktionen, sehr intensive aggressive Ausbrüche.
Und dann wieder Phasen völliger Apathie. Die kleinen Affen wurden davon regelrecht überschwemmt. Sie konnten ihre Gefühle nicht alleine regulieren, in den Griff bekommen, sagt Professor Peter Zimmermann, Entwicklungspsychologe an der Bergischen Universität Wuppertal und einer der führenden Bindungsforscher in Deutschland. Manche Affenbabys bekamen zusätzlich noch eine zweite Ersatzmutter in den Käfig gestellt, eine Stoffmutter. Sie bestand aus einem Stück Holz, das mit Schaumgummi gepolstert und mit Frottee-Stoff überzogen war. An diese Stoffmutter klammerten sich die Affenbabys, zu ihr flüchteten sie, wenn sie sich fürchteten. Die Milch der Drahtmutter war da völlig uninteressant.
Dieses Fell imitiert zumindest die Nähe, den Körperkontakt zur tatsächlichen Mutter und hat beruhigende Funktionen. Es geht nicht um die Nahrung, sondern es geht tatsächlich um diese emotionale Beruhigung. Die ist sehr wichtig. Und dafür sind wir sozusagen das biologische Wesen vorangepasst, vorgeprägt sozusagen.
Es waren Harry Harlows Experimente mit Rhesusaffen, die einem englischen Kinderpsychiater und Psychoanalytiker Auftrieb gaben. John Bowlby war zutiefst überzeugt, dass das Wichtigste für die Entwicklung eines Kindes enge Bindungen sind. Harlow und Bowlby begannen einen engen wissenschaftlichen Austausch. Daraus hat sich die Bindungstheorie entwickelt und eine florierende Bindungsforschung, die heute eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie und der psychotherapeutischen Praxis. Im Kern besagt die Bindungstheorie, Bindung ist ein eigenständiger biologischer Prozess, so etwas wie ein früher Klebstoff, der Säuglinge in ihre soziale Umwelt einbettet. Babys brauchen für ihre Entwicklung eine sichere Bindung an eine oder mehrere Bezugspersonen. So eine sichere Bindung entsteht dann, wenn die Bezugsperson prompt, verlässlich und feinfühlig auf die Signale des Babys reagiert. Prompt heißt, sie reagiert sofort und lässt das Kind nicht erst einmal schreien. Verlässlich heißt, sie reagiert heute und morgen gleich, nicht heute prompt und morgen gar nicht. Feinfühlig, sie spürt, was das Kind gerade braucht. Milch, Tee, Anregung oder mehr Ruhe zum Beispiel. Rasch und feinfühlig auf die Signale des kleinen Kindes einzugehen, bedeutet nicht, es zu verwöhnen, sondern im Gegenteil, es zu einem selbstständigen Menschen zu machen. Denn Eltern und andere nahe Bezugspersonen, die sich so verhalten, bieten dem Kind eine sichere Basis. Von dieser sicheren Basis aus kann es die Welt erkunden und zu dieser sicheren Basis kann es jederzeit zurück, wenn die Courage es verlässt. In Deutschland ist die Bindungsforschung von den Psychologen Klaus und Karin Grossmann in der akademischen Psychologie verankert worden. Karin Grossmann beschreibt, wie eine unsichere Bindung zustande kommen kann.
Einige Mütter sind sehr überlastet, haben vielleicht eine Menge anderer Sorgen und das Kind läuft so mit. Und dann sind sie mal nett und aber auch mal nicht nett, mal sind sie gar nicht zugänglich, aber ganz unvorhersagbar, weil die Stimmungen der Mutter kann das Kind nicht vorhersehen. Und darum sind die Kinder oft verunsichert. Wenn ich sie jetzt brauche, würde sie mich überhaupt wahrnehmen? Würde sie zu mir kommen?
Ist die Mutter da, wenn ich sie brauche? Ist sie die sichere Basis, von der aus ich die Welt erforschen kann? Die mir hilft, mit Angst, Wut, Trauer fertig zu werden?
Und diese Unsicherheit machen die Kinder zu Klammeraffen. Sie haben Angst, wenn ich sie jetzt loslasse, ist sie weg und ich kann sie nicht holen. Also bleibe ich lieber an ihr kleben.
Wenn es um sichere Bindungen ging, sprach John Bowlby immer von den Müttern. Es hat eine Weile gedauert, bis die Bindungsforscher auch den Vater entdeckt haben. Wenig überraschend, auch auf seine Feinfühligkeit kommt es an. Karin Grossmann definiert die allerdings anders. Sie hat den Begriff der Spielfeinfühligkeit geprägt für Väter, die ihre Kinder gut beim Spielen, Ausprobieren und Forschen unterstützen.
Und das war nachher die schöne Erfahrung, dass die Kinder beides brauchen. Zum einen muss man wissen, wie man mit seinen eigenen negativen Gefühlen des Ärgers, der Eifersucht, der Enttäuschung, der Trauer umgeht. Aber man muss auch wissen, ob man sich was zutrauen kann. Und ob man sagen kann, ich probiere es, ich glaube, ich bin tüchtig genug. Mit der Gewissheit, wenn es mir nicht gelingt, habe ich jemanden, auf den ich zurückgreifen kann, der mir hilft.
Der Begriff Bindung hat in der Psychologie einen ähnlichen Status wie der Begriff Intelligenz, sagt der Entwicklungspsychologe Peter Zimmermann. Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Und auch Bindung muss man, wie Intelligenz, durch Testverfahren sichtbar machen. Damit haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inzwischen 4 kindliche Bindungsmuster identifiziert, 4 Bindungsstile, die sich dann durchs ganze Leben ziehen können. Als eine Art inneres Arbeitsmodell, als Erwartung, wie andere Menschen sich zu mir verhalten werden. Sicher gebundene Kinder charakterisiert Marianne Leutzinger-Bohleber so.
Das sind Kinder, das wissen wir aus vielen Studien, die haben große Vorteile. Vorteile natürlich in sozialen Beziehungen. Sie haben weniger Konflikte, weniger aggressiv-destruktive Auseinandersetzungen. Aber sie sind auch kreativer. Und sie haben sogar größere Fähigkeiten, auch im intellektuellen Bereich Probleme zu lösen. Weil eben sie entwickeln Neugier, das gehört auch zu der sicheren Bindung.
Das Wissen um eine sichere Basis macht Kinder entdeckungsfreudig und eigenständig.
Das ist sehr wichtig für jede Lernsituation, oder? Also nur wenn Kinder sicher sind, für die Schule enorm wichtig, können sie lernen, oder?
Das zweite Bindungsmuster trägt das Etikett unsicher, vermeidend.
Jetzt die unsicher Vermeidenden, die hatten erste Beziehungspersonen, die zwar voraussehbar waren, aber die Schwierigkeiten hatten mit heftigen Gefühlen und Affekten. Also diese Kinder haben in 1000 Situationen erlebt, dass es ihnen mit ihren Müttern oder Vätern am besten ging, wenn sie relativ pflegeleicht waren, also ihre heftigen Affekte, also Angst, Panik, Verzweiflung, irgendwie das schaffen, das selber zu beruhigen und in der Beziehung eine möglichst neutrale, also nicht von heftigen Affekten gekennzeichnete Atmosphäre hinkriegen.
In Deutschland sind etwa 20-25% der Kinder unsicher vermeidend gebunden, schätzt der Münchner Bindungsforscher und Kinderarzt Dr. Karl-Heinz Brisch. Er ist, wie Peter Zimmermann, ein Schüler von Klaus und Karin Grossmann. Diese Kinder sind bei vielen Eltern und Erziehern beliebt, sagt er, weil sie so praktisch sind. Sie lassen sich problemlos in 2 Tagen in die Kita eingewöhnen, sie weinen nicht, machen keinen Stress. Den Kindern selber aber geht es manchmal gar nicht gut. Sie leiden, zeigen es aber nicht. Sie wirken cool und werden doch von Stresshormonen überflutet. Sie suchen gerade dann keine Unterstützung, wenn sie sie am dringendsten bräuchten. Das dritte Bindungsmuster ist die unsicher-ambivalente Bindung, die Kinder zum Beispiel zu Klammeraffen machen kann.
Das sind Kinder, die die Erfahrung gemacht haben, dass ihre ersten Bezugspersonen sehr ambivalent auf sie reagieren. Also das sind manchmal in manchen Situationen sehr emotional zugewandte, einfühlsame Menschen, die dann aber plötzlich und für das Kind unvorsehbar kippen und plötzlich feindselig werden. Und das führt beim Kind dazu, zu einer Basisunsicherheit, dass es eigentlich nie weiß, wird die Mutter jetzt oder der Vater freundlich reagieren oder feindselig. Und lange ist man nur von diesen 3 Bindungstypen ausgegangen und dann hat man gemerkt, dass man gewisse Kinder mit diesen Arbeitsmodellen nicht beschreiben kann. Kinder, die in diesen Tests, die man da macht, wie kein voraussagbares Bindungsmuster haben.
Deshalb sprechen Forscherinnen und Forscher jetzt als viertes von einem desorganisierten Bindungsmuster. Kinder mit diesem Bindungsmuster haben oft traumatische Situationen erlebt.
Das sind Situationen, die dadurch charakterisiert sind, dass sie ein zu viel sind. Also etwas meistens verbunden mit Todesangst, mit heftigsten körperlichen Schmerzen, mit Bedrohung, Verzweiflung und Hilflosigkeit, wo das einzelne Individuum nicht mit dieser Situation umgehen kann. Also sowohl der Erwachsene nicht, wie auch das Kind nicht. Und das ist ein problematischer Bindungstyp, weil Kinder keine Orientierung haben, weil sie immer erwarten, dass sie wieder in eine Situation geraten, die sie überflutet und unerträglichen Gefühlen aussetzt. Und Kinder, die zum Beispiel dann in Verlusterfahrungen in einem Test plötzlich ausrasten und von diesen früheren Gefühlen der Hilflosigkeit, der Verzweiflung überflutet werden.
Als Erwachsene laufen sie Gefahr, diese Bindungsmuster an ihre Kinder weiterzugeben. Denn die Übereinstimmung zwischen den Bindungsmustern der Eltern und der Kinder ist hoch. Dabei sind Bindungsstile kein Schicksal. Sie lassen sich ändern. Aus unsicher gebundenen Kindern können sicher gebundene Kinder werden, wenn sie gute, verlässliche Beziehungen erleben. Für Marianne Leutzinger-Bohleber ist das eine große Chance.
Das ist sehr ermutigend, das nennt man die Resilienzforschung. Dass die Kinder, die Seele ist noch so plastisch, dass die auf alternative, also auf andere Beziehungserfahrungen sehr gut reagieren. Und wenn man Glück hat, kann da manchmal eine oder wenige gute Beziehungserfahrungen können das Prinzip Hoffnung in der Seele des Kindes erhalten oder sogar wecken und dann dazu führen, dass das Kind sich doch relativ gut entwickelt. Das ist der Ansatz von allen Präventionsstudien, übrigens auch von unserer Flüchtlingsarbeit im Moment.
Das Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt hat eine ganze Reihe von Projekten entwickelt, die Flüchtlingskindern und ihren Eltern helfen sollen, traumatische Erfahrungen und extreme Belastungen so gut wie irgend möglich zu verarbeiten. Werdende Eltern, die selber schwierige Kindheitserlebnisse verarbeiten müssen, haben oft die Angst, nicht angemessen auf ihre Kinder eingehen zu können. Für sie haben Bindungsforscher Unterstützungsangebote entwickelt, zum Beispiel die SAFE-Kurse, die Karl-Heinz Brisch konzipiert hat. SAFE steht für sichere Ausbildung für Eltern. Und auch eine Psychotherapie kann Chancen zowUmlernen eröffnen. John Bowlby hat es so formuliert: Psychotherapie bedeutet, innere Modelle unsicherer Bindung durch solche sichererer Bindung zu ersetzen. Und sichere Bindungsmuster sind anscheinend gut für die Gesundheit. Sie helfen, besser mit Stresssituationen umzugehen und können biologische Risikofaktoren, genetische Vorbelastungen abfedern helfen. Heißt das, wir alle bräuchten eigentlich eine Erziehung hin zu mehr Bindungssicherheit? Eine Schule für Feinfühligkeit? Elternschulen für alle? Marianne Leutzinger-Bohleber sagt:
Das ist eine gute Frage, beschäftigt mich sehr, weil ich denke, man sollte die Eltern auch nicht unnötigerweise verunsichern. Die Natur ist ja so eingerichtet, dass wenn wir einigermaßen gut ticken, oder? Einigermaßen gerade das Glück haben, dass wir als Paar, dieses Kind, wollen uns freuen drauf. Ich erlebe das jetzt im Umfeld, weil hier viele junge Frauen gerade Kinder kriegen und die strahlen dann so ein Glück aus, zuerst. Und dann ist das eine ganz normale Unsicherheit. Wie gesagt, ist sogar wichtig, dass man nicht alles zum Vornherein weiß, sondern dass der Säugling einem auch zeigt, was er eben für ein Säugling ist. Und das steht in keinem Lehrbuch. Das ist ein besonderes Individuum. Also da denke ich immer, man sollte im Grunde genommen diesen jungen Paaren eher sagen, hört mal, eigentlich hat die Natur dafür gesorgt, dass ihr das könnt. Vertraut euch, vertraut eurem Gefühl. Und wenn ihr dann das Bedürfnis habt, das Beste ist immer noch, wenn es einigermaßen geht, die eigenen Eltern zu fragen, die eigenen Geschwister, also Bezugspersonen, denen man eben selber vertraut.
You discover these sometimes marvelous solutions to common problems that people have everywhere.
Manchmal entdeckt man an anderen Orten der Welt fabelhafte Lösungen für Alltagsprobleme. Also sehr weit verbreitet ist Multiple Caretaking. Und das nimmt Stress weg und löst einige der Probleme von Eltern, die versuchen, alles alleine zu managen.
Eine andere Art und Weise, die eben mit anderen kulturellen Vorstellungen von selbst und von Person verknüpft ist, da sind es mehrere Partner, die für ein Baby verantwortlich sind und die auch andere Interaktionsformen praktizieren, wo nicht so viel über Blickkontakt face-to-face eben geschieht, weil das ist ja eine dyadische Sache. Man kann nur mit einer anderen Person Blickkontakt haben. Man kann aber mit mehreren Personen Körperkontakt haben. Und da passieren eben viele Dinge in körperlichen Feinabstimmungen. Und da erwerben Kinder eben Sicherheit dadurch, dass sie wissen, sie leben in einer verlässlichen Umwelt und wenn immer sie das Bedürfnis nach Kontakt haben, ist da jemand.
Wir brauchen einen Perspektivwechsel, sagen der US-amerikanische Anthropologe Thomas S. Wiesner, der die Bindungsstile in vielen Ländern dieser Welt studiert hat, und die deutsche Entwicklungspsychologin Heidi Keller, die an der Universität Osnabrück gelehrt und geforscht hat. Sie hat dazu 2016 in Frankfurt ein Ernst-Strüngmann-Forum mitorganisiert, ein hochkarätig besetztes interdisziplinäres Diskussionsforum. Der Tenor dort war: Die Bindungsforschung hat sich zu sehr auf die Rolle der Mutter konzentriert, auf die Einheit aus Mutter-Kind, allenfalls noch den Vater mit berücksichtigt und sich dabei die typische US-amerikanische oder westeuropäische Mittelklassefamilie als Vorbild genommen. 90% der Forschungsanstrengungen gelten einer familiären Situation, die weltweit betrachtet eine Minderheit ausmacht. Für allenfalls 10% der Verhältnisse steht. In vielen Kulturen sind kleine Kinder nie allein. Geschwister kümmern sich von Anfang an mit um die Babys. Die Großeltern spielen eine zentrale Rolle und manchmal fühlt sich auch die ganze Dorfgemeinschaft für die Neugeborenen verantwortlich. Gleichzeitig wachsen die kleinen Kinder ganz selbstverständlich in häusliche Pflichten und Aufgaben hinein. Professor Thomas S. Wiesner ist überzeugt, Kinder in Afrika und Asien erwerben so eine besonders hohe soziale Intelligenz.
From very early in life, they are expected to monitor and understand the social world around them.
Schon sehr früh wird von ihnen erwartet, dass sie ihre soziale Welt erfassen und verstehen. Nicht nur ihre Eltern, sondern auch Peers, Geschwister, Verwandte, Nachbarn. Und Eltern loben ihre Kinder ganz gezielt für diese Art von Intelligenz. In den meisten Ländern der Welt erfassen Kinder phänomenal gut, wie die soziale Welt funktioniert, wie man einen Haushalt managt. Meiner Meinung nach profitieren sie davon, früh Teil einer sozialen Gemeinschaft zu sein. Kooperativ zu sein, Co-Regulation zu haben.
Also andere Menschen in der Nähe zu haben, die ihnen helfen, mit ihren Gefühlen klarzukommen. Sollten wir uns nicht auch für unsere westlichen Gesellschaften solche Formen der sozialen Einbettung wünschen? Die Entwicklungspsychologin Heidi Keller meint,
nein, ich würde nie sagen, dass man die Praktiken oder die Vorstellungen einer anderen Kultur übernehmen sollte, ungeprüft.
Und umgekehrt sollten westliche Expertinnen und Experten wissen, dass sie eine eurozentrische Brille tragen, wenn sie zum Beispiel im Rahmen von UNESCO-Programmen Bindungsvorstellungen exportieren, die nicht zu dem jeweiligen kulturellen Hintergrund eines Landes passen.
Mir sind die kulturellen Unterschiede im Bindungsverhalten immer bewusster geworden. Von Kulturen mit vielfach gebundenen Individuen bis zu Kulturen, die eher unseren Kulturen in Westeuropa und Nordamerika gleichen.
Sagt auch Professor Stephen Swomey vom US-amerikanischen National Institute of Health. Beim Ernst-Strüngmann-Forum in Frankfurt 2016 erzählte er von einer überraschenden Vielfalt im Bindungsverhalten bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich, den nichtmenschlichen Primaten. Für Rhesusäffchen spielen die Mütter eine zentrale Rolle, aber
wenn Sie sich die ganze Ordnung der Primaten anschauen, das sind etwa 150 Arten, finden Sie enorme Unterschiede, wie Kinder großgezogen werden. Und die enorme Variabilität, die es bei uns Menschen gibt, finden Sie auch, wenn Sie sich die verschiedenen Arten anschauen.
Fazit: Alles spricht dafür, dass wir mit einer biologischen Grundausstattung auf die Welt kommen, die uns fit macht für Bindungen und die uns Bindungen suchen lässt. Die Soziologin Christel Hopf drückt das so aus:
Menschen werden nicht als primär narzisstische Wesen geboren, wie Freud das annahm. Menschen werden vielmehr als sozial vorangepasste Wesen geboren.
Christel Hopf, deren Lebensthema es war, frühe Bindungen und Sozialisation zu erforschen, schrieb 2005 angesichts von Kriegen und Krisen weltweit in ihrem Buch »Frühe Bindung und Sozialisation«:
Es wäre naiv, die Augen vor massiven Gewaltausbrüchen zu verschließen. Es wäre jedoch auch naiv, solche Gewaltausbrüche auf die angeblich nicht zu ändernde menschliche Natur zurückzuführen.
Und sie folgert aus den Forschungsergebnissen:
Sofern gesellschaftlich mächtige Gruppierungen politische Programme entwickeln, in denen Gewalt mehr oder weniger offen legitimiert wird, schaffen sie destruktive Handlungskontexte für Menschen, die bedingt durch ihre Sozialisation ohnehin schon gewaltbereit sind. Wer dies ändern will, sollte sich mit der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, mit Ideologiekritik und mit Politik befassen.
Genauso sieht es auch die Psychologin Marianne Leutzinger-Bohleber.
Darum denke ich schon, man darf nicht nur psychologisieren. Also sichere Bindung ist nur möglich auch in einer sicheren Welt, einigermaßen sicheren Welt.
Eine sichere Welt, die Grundvoraussetzung für jegliches Sicherheitsgefühl. Regina Oehler berichtete über frühe Bindung, was Menschen sicher macht. Das war das hr-info-Funkkolleg mit der Folge 17. Wenn Sie das Thema Sicherheit interessiert, dann schauen Sie doch mal auf hrinforadio.de oder auf unsere Webseite funkkolleg-sicherheit.de. Alle Sendungen des Funkkollegs gibt's da zum Nachhören und außerdem haben wir immer spannende Zusatzmaterialien für Sie.